Ja, guten Morgen. Ich grüße Sie auch ganz herzlich im Namen unseres Herrn und Erlösers Jesus Christus. Die Frage ist, können wir die Wiederkunft des Herrn beschleunigen? Falls Sie jetzt gleich eine Antwort wollen und Sie sich an die Israel-Konferenz erinnern können, ich werde eigentlich in etwa das Gleiche sagen wie Viktor Kalischer. Also falls Sie sich an seine Botschaft erinnern können, wissen Sie, was kommt. Ich möchte beten. Vater im Himmel, in Jesu Namen danke ich dir für diesen Tag, den du uns geschenkt hast, für diesen Sonntag, diesen Gottesdienst. Und ich bitte dich, dass du nach dem Reichtum deiner Gnade auch jetzt durch deinen Heiligen Geist sprichst, Herr, uns die Augen unserer Herzen öffnest, auch für dein Wort, dass du auch mir hilfst, das zu sagen, Herr, was auch deinem Wort entspricht, dass wir das mitnehmen, auch für unser persönliches Leben, was uns in der Nachfolge im Leben mit dir stärken kann, Herr, bis du kommst. Und auch ich möchte dich bitten, komme bald, Herr Jesus. Amen. Wartet nur auf die Offenbarung unseres Herrn Jesus Christus. Das sagte der Apostel Paulus den Gläubigen am Anfang des ersten Korintherbriefes. Und das ist, was wir Christen tun sollten und was uns auszeichnen soll. Wir warten darauf, dass Jesus Christus aus dem Himmel zurückkehrt. Wir warten darauf, dass er offenbar wird. Wir warten darauf, dass er sein Reich des Friedens und der Gerechtigkeit aufrichtet und alle Dinge wiederherstellt. Das Wort, das Paulus hier im ersten Korintherbrief ursprünglich für warten verwendet hat, es bedeutet eifrig oder gespannt warten. Es geht also um Sehnsucht. Wir sollen Sehnsucht haben. Wir sollen seiner Ankunft entgegeneilen, wie es der berühmte Ruf um Mitternacht ausdrückt. Der Bräutigam kommt, geht hinaus ihm entgegen. Und eben die Frage, die wir uns heute stellen wollen, können wir diese Sehnsucht auch in die Tat umsetzen? Können wir unserem Herrn wirklich entgegengehen? Oder mit anderen Worten, können wir die Wiederkunft des Herrn beschleunigen? Um eine Antwort zu finden, möchte ich nun 2. Petrus Kapitel 3 vorlesen. Und zwar nach der Elberfelder Übersetzung, die in diesem Fall, würde ich sagen, am präzisesten ist. Schlagen Sie auf, wenn Sie eine Bibel dabei haben, 2. Petrus Kapitel 3. Dort schreibt der Apostel Folgendes. Diesen zweiten Brief, Geliebte, schreibe ich euch bereits, in welchen beiden ich durch Erinnerung eure lautere Gesinnung aufwecke, damit ihr gedenkt der von den heiligen Propheten schon vorher gesprochenen Worte und des durch eure Apostel übermittelten Gebotes des Herrn und Retters. Und zuerst dies wisst, dass in den letzten Tagen Spötter mit Spötterei kommen werden, die nach ihren eigenen Begierden wandeln und sagen, wo ist die Verheißung seiner Ankunft? Denn seitdem die Väter entschlafen sind, bleibt alles so von Anfang der Schöpfung an. Denn denen, die dies behaupten, ist verborgen, dass von jeher Himmel waren und eine Erde, die aus Wasser und durch Wasser Bestand hatte, und zwar durch das Wort Gottes, durch welche die damalige Welt vom Wasser überschwemmt unterging. Die jetzigen Himmel und die jetzige Erde aber sind durch dasselbe Wort aufbewahrt und für das Feuer aufgehoben zum Tag des Gerichts und des Verderbens der gottlosen Menschen. Dies eine aber sei euch nicht verborgen, Geliebte, dass beim Herrn ein Tag ist wie 1000 Jahre, und 1000 Jahre wie ein Tag. Der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie es einige für eine Verzögerung halten, sondern er ist langmütig euch gegenüber, da er nicht will, dass irgendwelche verloren gehen, sondern dass alle zur Buße kommen. Es wird aber der Tag des Herrn kommen wie ein Dieb. An ihm werden die Himmel mit gewaltigem Geräusch vergehen, die Elemente aber werden im Brand aufgelöst, und die Erde und die Werke auf ihr im Gericht erfunden werden. Da dies alles so aufgelöst wird, was für Leute müsst ihr dann sein in heiligem Wandel und Gottseligkeit, indem ihr die Ankunft des Tages Gottes erwartet und beschleunigt, um dessetwillen die Himmel in Feuer geraten und aufgelöst und die Elemente im Brand zerschmelzen werden. Wir erwarten aber nach seiner Verheißung neue Himmel und eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt. Deshalb, Geliebte, da ihr dies erwartet, befleißigt euch, unbefleckt und tadellos von ihm im Frieden befunden zu werden. Und seht in der Langmut unseres Herrn die Rettung, wie auch unser geliebter Bruder Paulus nach der ihm gegebenen Weisheit euch geschrieben hat, wie auch in allen Briefen, wenn er in ihnen von diesen Dingen redet. In diesen Briefen ist einiges schwer zu verstehen, was die Unwissenden und Ungefestigten verdrehen, wie auch die übrigen Schriften zu ihrem eigenen Verderben. Da ihr Geliebte es nun vorher wisst, so hütet euch, dass ihr nicht durch den Irrwahn der Ruchlosen mit fortgerissen werdet und aus eurer eigenen Festigkeit fallt. Wachset aber in der Gnade und Erkenntnis unseres Herrn und Retters Jesus Christus. Ihm sei die Herrlichkeit, sowohl jetzt als auch bis zum Tag der Ewigkeit. Amen. Bis soweit das Wort des Herrn. Ich möchte nun auf der Grundlage dieses Textes in 7 Schritten auf diese Frage eingehen: Können wir die Wiederkunft des Herrn beschleunigen? Seit Petrus diese Zeilen unter Anleitung des Heiligen Geistes geschrieben hat, sind ja inzwischen schon knapp oder gut 2000 Jahre vergangen. Und unser Herr und Retter, er ist immer noch nicht erschienen. Der Tag des Herrn ist immer noch nicht gekommen, Gottes Tag ist immer noch nicht da. Man könnte meinen, heute hätten die Spötter besonders viel Grund, Spott zu treiben. Wo bleibt denn die versprochene Rückkehr des Herrn Jesus? Wo bleibt die neue Welt, die Gott ja schon im Alten Testament angekündigt hatte? Wo bleibt die Erfüllung der Verheißung? Wo bleibt das Ende? Wo bleibt das Gericht? Es ändert sich ja gar nichts. Petrus gibt jetzt mehrere Antworten auf den Spott der Spötter. Und vielleicht erinnern Sie sich, letzten Sonntag ging ja Hartmut Jäger in seiner Predigt über das Leid auch auf diese Antworten ein. Und ich kann Ihnen nur empfehlen, diese Botschaft daheim auf YouTube noch einmal nachzuhören. Heute möchte ich nur eine Antwort aus diesem Text herausgreifen, nämlich aus 2. Petrus 3, Vers 9. Und das ist unser erster Schritt, bei dem wir Folgendes aus Gottes untrüglichem Wort entnehmen können. Der Herr Jesus ist noch nicht wiedergekommen, weil Gott noch mehr Menschen retten will. Gott verzögert das Ende nicht, wie es einige für eine Verzögerung halten, sondern er ist geduldig mit uns. Er kommt noch nicht und er wartet noch mit dem Gericht, weil er ein überaus barmherziger Rettergott ist. In der Einleitung haben wir Psalm 96 gelesen und gehört. Dieser Psalm drückt so anschaulich aus, was Gott will. Die ganze Welt soll erreicht werden. Die ganze Welt soll seinen Namen loben. Die ganze Welt soll ihn fürchten. Die ganze Welt soll ihn erkennen. Das wünscht sich unser dreieiner Rettergott. Natürlich sieht der allmächtige, alleinige, lebendige und gewaltige Herr, dass viele seine überschwängliche und unausforschliche Liebe ablehnen und deshalb verloren gehen werden. Und doch der Wunsch des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, er bleibt bestehen. Er will nicht, dass irgendwelche verloren gehen, sagt Petrus, sondern dass alle Menschen gerettet werden und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, das sagt Paulus. Und deshalb wartet unser Gott. Sein Evangelium soll noch mehr Menschen erreichen. Sein Licht soll noch mehr Völker erleuchten. Seine Hoffnung soll in noch mehr Herzen aufgehen. Gott will, dass sein Heil reiche bis an die Enden der Erde. Er will, dass alle Völker kommen und vor ihm anbeten. Er will, dass der Gottlose von seinem Wege umkehre und lebe. Unser Gott ist, wie Paulus sagt, der Vater der Barmherzigkeit. Er ist unvorstellbar in seiner Macht. Er ist unbegreiflich in seiner Herrlichkeit. Aber eben, er ist auch unermesslich in seinem Erbarmen und unaussprechlich in seiner Menschenliebe. Und das alles bedeutet eben, der Herr ist noch nicht erschienen, das Gericht ist noch nicht gekommen und das Ende ist noch nicht da. Wer sich noch nicht alle aus der von Gott gewünschten Vollzahl der Nationen bekehrt haben und ins Heil eingegangen sind. Im Hause unseres himmlischen Vaters sind immer noch viele leere Wohnungen. Das also ist das Fazit unseres ersten Schrittes. Der Herr Jesus ist noch nicht wiedergekommen, weil Gott noch mehr Menschen retten will. Ja, aber was hat das nun mit der Frage zu tun, ob wir geringe Geschöpfe, die wir nur Staub sind, die Wiederkunft unseres unvergleichlichen Herrn Jesus Christus beschleunigen können? Die Ankunft dessen, der doch über alle Reiche Gewalt, Macht, Herrschaft und jeden Namen, der angerufen wird, erhaben ist. Darauf werde ich eine Antwort geben, aber ich möchte ein wenig ausholen. Und damit kommen wir zum zweiten Schritt, bei dem wir erst einmal aus Gottes unverfälschtem Wort tatsächlich entnehmen dürfen, ja, auf irgendeine Weise können Gläubige die Wiederkunft des Herrn beschleunigen. Nachdem Petrus nämlich auf die Rettergeduld Gottes hingewiesen hat, betont er, dass das Gericht trotzdem kommen wird, und zwar ganz bestimmt. Diese Erde wird vergehen, die Gottlosen werden nicht mehr sein, eine neue Welt wird kommen und ewige Gerechtigkeit wird aufleuchten. Und dazu schreibt dann Petrus das Folgende in 2. Petrus 3, Vers 11 bis 12. Und diese beiden Verse möchte ich Ihnen noch einmal vorlesen. 2. Petrus 3, Vers 11 und 12. Da dies alles so aufgelöst wird, was für Leute müsst ihr dann sein in heiligem Wandel und Gottseligkeit, indem ihr die Ankunft des Tages Gottes erwartet und beschleunigt, um dessetwillen die Himmel in Feuer geraten und aufgelöst und die Elemente im Brand zerschmelzen werden. Ja, hier spricht der auserwählte Apostel Petrus tatsächlich von Beschleunigen. 2. Petrus 3, Vers 12 zeigt, wir sollen die Ankunft des Tages Gottes erwarten und beschleunigen. So übersetzt es die Elberfelder Bibel. Wenn Sie nun eine Luther- oder Schlachterbibel haben, steht da aber erstreben oder entgegeneilen, anstatt beschleunigen. Das ist jetzt nicht unbedingt dasselbe. Das klingt vielleicht weniger so, als ob Gläubige wirklich Einfluss auf die Wiederkunft unseres allein souveränen Herrn und Gottes haben könnten. Und doch, also ich habe viele nachgelesen, nach übereinstimmendem Zeugnis der allermeisten bibeltreuen Ausleger ist es eine Tatsache, das Wort beschleunigt ist die beste und präziseste Übersetzung. Und auch das, was sonst in der Bibel verwendet wird, dieses Wort in anderen Zusammenhängen. Der Bibelausleger Thomas Schreiner bemerkt dazu, es mag uns überraschen, dass Petrus davon gesprochen hat, den Tag Gottes zu beschleunigen. Manche verstehen dies so, dass wir uns fleißig für diesen Tag vorbereiten sollten. Aber das ist nicht die natürlichste Bedeutung dieses Verbs. Petrus lehrte eindeutig, dass Gläubige die Ankunft des Tages Gottes fördern oder beschleunigen können. Unser zweiter Schritt zeigt demnach, ja, nach Meinung des Apostels Petrus können Gläubige die Wiederkunft des Herrn Jesus beschleunigen. Aber wie? Bevor wir uns damit befassen, was das bedeutet, müssen wir noch eine bemerkenswerte Feststellung machen. Und das ist unser dritter Schritt, bei dem wir aus Gottes Wort sehen werden, wenn der Herr Jesus wiederkommt, erscheint Gott selbst. Beachten Sie nämlich Folgendes, und vielleicht steht Ihnen der Text von 2. Petrus 3 vor Augen. Petrus schreibt ja gar nicht, dass wir den Tag Christi beschleunigen sollen. Und er schreibt auch nicht, dass wir die Offenbarung unseres Herrn Jesus Christus beschleunigen sollen. Nein, Petrus schreibt von der Ankunft des Tages Gottes. Das heißt, wir sollen den Tag sehnsüchtig erwarten und auf irgendeine Weise beschleunigen, an dem der unaussprechliche, unergründliche, unsichtbare, unbegreifliche, immerseiende und gleichbleibende Gott selbst erscheint. Der Begriff Tag Gottes kommt in der Bibel nicht so häufig vor. Im Neuen Testament finden wir diese Bezeichnung noch in Offenbarung 16, Vers 14. Dort wird die letzte endzeitliche Schlacht von Harmageddon als der große Tag Gottes des Allmächtigen bezeichnet. Harmageddon ist in der Bibel der Ort bzw. ein Symbol für den Ort, wo die Völker am Ende der Tage versammelt werden und gerichtet werden, wenn Jesus Christus in großer Macht und Herrlichkeit zurückkehrt. Das sehen wir dann in Offenbarung 19. Damit ist der Tag Gottes eigentlich der Tag, an dem der Herr Jesus zurückkehrt. In Christus, sagt ja Paulus, offenbart sich die Fülle Gottes leibhaftig. Der alttestamentliche Prophet Zacharia kündigte an, dass am Ende der Tage Gott selbst kommen wird und alle seine Heiligen mit ihm. Und dann wird Gott sein, König sein über die ganze Erde, sagt Zacharia. Das Neue Testament zeigt, dass dies geschieht, wenn wer wiederkommt? Jesus Christus. Der Tag Gottes ist also der Tag, an dem der Herr Jesus die Herrschaft antritt. Wenn 2. Petrus Kapitel 3 von der Verheißung seines Kommens, von dem Tag des Gerichts, von des Herrn Tag oder vom Tag des Kommens des Tages Gottes spricht, dann ist damit der Tag gemeint, an dem Christus in großer Macht und Herrlichkeit erscheint, die Elemente dieser Welt mit Feuer richtet und seine neue Welt bringt. Zuerst das tausendjährige Reich und dann die Ewigkeit. Das sehen wir in Offenbarung 19 bis 22. Paulus nennt diese herrliche Ankunft und Erscheinung in einer Parallelstelle, und zwar in 2. Thessalonicher 1, Vers 7 und 8, die Offenbarung des Herrn Jesus vom Himmel her mit den Engeln seiner Macht in flammendem Feuer. Und wehe dem, der an diesem großen und schrecklichen Tag, der sicher kommen wird, nicht durch den Glauben an Jesus Christus mit Gott verbunden ist. Das ist auch eine Frage, die wir uns selbst stellen müssen, und erlauben Sie mir, das einzuflechten, wie Paulus sagt. Erforscht euch selbst, ob ihr im Glauben steht, prüft euch selbst. Es geht um die Ewigkeit. Noch ist unser Herr nicht wiedergekommen. Aber sind Sie, bin ich sicher, dass ich an Jesus Christus glaube? Bin ich sicher, dass ich wahrhaft und wirklich Buße getan habe und von meinen bösen Wegen umgekehrt bin? Bin ich sicher, dass ich dem Herrn nachfolgen will? Bin ich sicher, dass er auch meine Sünden am Kreuz von Golgatha hinweggetragen hat? Bin ich sicher, dass ich mit ihm gestorben und in ihm zu neuem Leben auferstanden bin? Bin ich sicher, dass mein Bürgerrecht im Himmel ist? Bin ich sicher, dass er der Herr und Heiland meines Lebens ist? Diese Antwort kann niemand geben als nur ich selbst. Und wenn ich zu ihm gehöre, wird auch der Geist Gottes in mir Zeugnis geben, meinem Geist, wie Paulus sagt. Das heißt, wenn ich an den Herrn Jesus glaube und ihn als meinen Gott anerkenne und annehme, schüttet ja Gott der Vater durch das Bad der Wiedergeburt seinen Heiligen Geist in mein Herz aus. Und dieser Tröster wird mir im rechten Moment die innere Sicherheit schenken, dass ich ein Kind des Allerhöchsten und Hochheiligen bin. Denn welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Ja, aber wenn Jesus kommt, tatsächlich, dann kommt Gott selbst, dann kommt das Reich Gottes sichtbar und dann wird Gott auch, wie Paulus sagt, Vergeltung üben an denen, die ihn nicht kennen und die nicht gehorsam sind im Evangelium unseres Herrn Jesus. Die werden Strafe erleiden. ewiges Verderben vom Angesicht des Herrn her und von seiner herrlichen Macht, wenn er kommen wird, dass er verherrlicht wird in seinen Heiligen und sich wunderbar erweise bei allen Gläubigen an jenem Tage. Und dann wird seine Herrschaft kein Ende sein, angefangen im tausendjährigen Reich bis hin in die Ewigkeit. Interessant ist diesbezüglich ein prophetischer Ausruf in Offenbarung 11, Vers 15. Dort heißt es in Offenbarung 11, Vers 15 folgendes. Dort wird angekündigt, im Hinblick auf die Wiederkunft des Herrn und seine Gerichte, das Reich der Welt ist unseres Herrn und seines Christus geworden, und er wird herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Hier ist die Rede von dem Vater und dem Sohn. Die Welt wird eines Tages Gott dem Vater und Gott dem Sohn als Herrn gehören. Aber in Bezug auf dieses kommende Gottesreich des Vaters und des Sohnes heißt es, er wird herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Ja, wer wird nun im tausendjährigen Reich und in der Ewigkeit herrschen? Der Vater oder der Sohn? Das wird nicht eindeutig deutlich, wenn da in der Einzahl steht, er wird herrschen. Grammatikalisch wäre doch korrekter, sie werden herrschen, wenn das Reich doch dem Vater und dem Sohn geworden ist. Aber hier sehen wir, wie eins der Vater und der Sohn in der Bibel sind. Und das unterstreicht auch Offenbarung 1, Vers 7 und 8, das möchte ich nur kurz erwähnen. Dort heißt es über den Herrn Jesus, dass er mit den Wolken kommt, und es werden ihn sehen alle Augen und alle, die ihn durchbohrt haben. Und danach spricht Gott der Vater selbst und er erklärt, dass er es ist, der da war und der da kommt. Wenn Christus kommt, kommt der Vater. Wenn der Vater kommt, kommt Christus. Wenn Christus regiert, regiert der Vater. Und wenn der Vater regiert, regiert Christus. Und darum gibt es auch unter keinem Namen und in keinem anderen Namen Heil, als allein in dem Namen des Herrn Jesus Christus. Vater und Sohn sind eins, wie auch der Heilige Geist mit ihm eins ist. Damit zeigt uns der dritte Schritt, wenn der Herr Jesus wiederkommt, erscheint Gott selbst. Und wir können nun diesen Tag, an dem wir ihn sehen werden, wie er ist, beschleunigen. Aber wie? Noch etwas sollten wir bedenken, wenn wir uns nun über das Beschleunigen Gedanken machen. Und damit kommen wir zum vierten Schritt, der uns zeigen wird, der Herr Jesus kommt wieder, wenn Israel Buße tut und ihn als Messias annimmt. Bedenken wir das Folgende. Petrus, was war er? Ein Schweizer, ein Grieche? Ja, ein Jude, ein Israelit. Und es ist in interessanter Weise gerade so, in der Zeit der Apostel und vor allem als dann später der Tempel zerstört wurde, machten sich die jüdischen Rabbiner viele Gedanken darüber, wo denn die Verheißung der Propheten blieb. Sie fragten sich, warum das versprochene Reich Gottes immer noch nicht gekommen war. Und warum jetzt alles sogar noch schlimmer geworden war? Nun ja, wir kennen die Antwort, weil Israel seinen rechtmäßigen Herrn und Messias Jesus abgelehnt hatte. Als die religiösen und führenden Juden den Sohn verwarfen, verstießen sie auch den Vater und lästerten sie auch den Heiligen Geist. Die Rabbiner damals sahen das natürlich nicht so, zumindest nicht in Bezug auf den Herrn Jesus. Aber eines erkannten sie interessanterweise, und das begannen einige damals auch zu lehren. Wenn Israel Buße tut, dann wird es erlöst werden. Dann wird das Reich Gottes kommen. Dann wird der Tag Gottes kommen, an dem die Gottlosen gerichtet werden und Gott selbst mitten unter seinem Volk Israel leben wird. Das war die Erwartung einiger Juden zur Zeit, als der zweite Petrusbrief geschrieben wurde. Und deshalb ist jetzt das Folgende wenig verwunderlich. Nämlich, nach der Auferstehung und der Himmelfahrt unseres Herrn Jesus Christus verkündigte der jüdische Apostel Petrus zusammen mit Johannes dem jüdischen Volk in Jerusalem Folgendes, als er Christus verkündigte. Nämlich in Apostelgeschichte 3, Vers 19 und 20. Apostelgeschichte 3, Vers 19 und 20. Petrus legt das Evangelium vor und sagt dann: Tut nun Buße und bekehrt euch, dass eure Sünden getilgt werden, auf dass Zeiten der Erquickung kommen von dem Angesicht des Herrn und er den sende, den er für euch zum Christus oder zum Messias bestimmt hat, Jesus. Mit anderen Worten, Petrus als Israelit stimmte mit der jüdischen Erwartungshaltung überein, dass Gottes Herrlichkeit erst kommen wird, wenn sein Volk Israel Buße tut. Aber zu dieser Buße muss natürlich zwingend die Annahme des Herrn Jesus als Messias und Herrn gehören. Dann werden die Zeiten der Erquickung kommen von dem Angesicht des Herrn. Dann wird der Tag Gottes kommen. Dann wird der dreieine Gott mitten unter seinem Volk leben. Der Vater wird durch den Sohn regieren und seinen Heiligen Geist ausgießen. Angefangen im tausendjährigen Reich und dann vollendet in der Ewigkeit. Hier also sehen wir in Apostelgeschichte 3, dass die Wiederkunft des Herrn Jesus in großer Kraft und Herrlichkeit von der Buße des Volkes Israel abhängt. Wenn Israel seinen Messias erkennen wird, dann wird er auch wiederkommen. Römer 11 deutet an, dass Gott selbst dieses Erkennen bewirken wird. Und das war damals auch die Haltung im Judentum. Wenn Israel Buße tut, dann wird das von Gott selbst gewirkt sein. Wie Jesaja 60, Vers 22 ausdrückt: Ich, der Herr, will es zu seiner Zeit eilends ausrichten. Das zeigt auch Zacharia 12, Vers 10. Und das ist beachtlich, wenn wir jetzt darüber nachdenken. Seit 1948 sind die Hethiter wieder in ihrem Land. Nein, Israel ist wieder in seinem Land. Israel ist wieder auferstanden. Die Hethiter, die kennt keiner mehr. Aber lange war dort Jesus kein Thema in Israel. Die Staatsgründung Israels war durch und durch säkular. Das hat sich inzwischen ein Stück weit geändert, habe ich mir sagen lassen. Die Zahl der an Jesus Christus gläubigen Juden ist in den letzten Jahren gewachsen. Sie sind mittlerweile so stark präsent in der Gesellschaft, dass der Glaube an Christus wieder ein Diskussionsthema ist. Es wird wieder diskutiert. Das war vor einigen Jahrzehnten nicht der Fall. Und darum ist auch der Widerstand der religiösen Juden gegen die gläubigen Juden, also die an Jesus gläubigen Juden, gewachsen. Warum? Weil sie als eine Kraft im Land wieder ernst genommen werden. Ja, wohin dies kurzfristig führt, kann ich natürlich nicht sagen. Ich bin kein Wahrsager. Aber denken wir an das, was Petrus laut Apostelgeschichte 3 dem Volk Israel vor fast 2000 Jahren vorgelegt hat. Wenn ihr Buße tut und an den Herrn Jesus glaubt, dann kommt der Messias zurück und dann kommen die Zeiten der Erquickung. Und inzwischen glauben wieder mehr Juden in Israel an den Messias. Mehr als vor 20 Jahren, mehr als vor 10 Jahren. Wer weiß, wie nahe unser Herr tatsächlich ist? Wer weiß, wie nahe das tausendjährige Reich wirklich und tatsächlich ist? Das also zeigt uns der vierte Schritt. Der Herr Jesus kommt wieder, wenn Israel als Volk Buße tut und seinen Messias annimmt. Schön. Aber was hat das jetzt damit zu tun, dass wir die Wiederkunft unseres geliebten Gottes und Heilandes beschleunigen können? Und diese Frage, die führt uns nun zum fünften Schritt. Und dieser wird uns zeigen, das heilige Leben und die frommen Taten der Gläubigen beschleunigen die Wiederkunft des Herrn Jesus. In 2. Petrus 3, Vers 11 sagt Petrus nämlich, wie wir das Kommen des Tages Gottes beschleunigen sollen. Und ich lese nun nach der Lutherbibel 2. Petrus 3, Vers 11. Wenn nun das alles so zergehen wird, wie müsst ihr dann dastehen in heiligem Wandel und frommem Wesen? Mit anderen Worten, ihr Gläubigen, wenn ihr doch wisst, dass alles vergehen wird und dass das Gericht kommen wird, dann solltet ihr doch heilig leben und einen frommen Charakter haben. Andere Übersetzungen sprechen von einem gottesfürchtigen oder gottseligen Wesen. Das ist dasselbe. Denn auf diese Weise der Heiligkeit, Frömmigkeit und Gottesfurcht, fährt Petrus dann im nächsten Vers fort, auf diese Weise erwarten wir Gläubige die Ankunft des Tages Gottes und auf diese Weise können wir sie beschleunigen. Wir beschleunigen das Kommen des Herrn durch einen heiligen Wandel und durch ein frommes Wesen. Wir eilen ihm entgegen, indem wir reich sind an Früchten und voll guter Werke, damit wir erblühen in Christus Jesus, unserem Herrn. Aber, und das ist wichtig, wie ein Bibellehrer sagt, Petrus gibt uns keine begrenzte Liste von Verhaltensregeln, denn die Wörter heilig und fromm, sie stehen interessanterweise im Grundtext, beide in der Mehrzahl und bedeuten buchstäblich in heiligen Verhaltensweisen und frommen Taten. Es gibt also viele Möglichkeiten, wie wir heilig und fromm bzw. gottesfürchtig leben und so das Kommen unseres Herrn beschleunigen können. Die Herde Gottes ist vielfältig, keiner ist wie der andere. Die heiligen Verhaltensweisen und frommen Taten können vielfältig sein. Der fünfte Schritt sagt uns also, das heilige Leben und die frommen Taten der Gläubigen beschleunigen die Wiederkunft des Herrn Jesus. Aber inwiefern kann das denn dazu beitragen, dass unser Herr und Heiland schneller wiederkommt? Wartet er etwa wirklich, weil wir Christen noch nicht perfekt genug sind? Nein, das ist damit nicht gemeint. Und damit kommen wir zum sechsten Schritt, bei dem wir sehen werden, das heilige Leben und die frommen Taten der Gläubigen führen dazu, dass was? Sich mehr Menschen bekehren. In 2. Petrus Kapitel 2 zeigt Petrus, dass die Irrlehrer durch ihre verdorbenen Worte und durch ihr verdorbenes, von Begierden bestimmtes Leben Menschen von der Erlösung wegziehen. Weil sie so verdorben sind und so fleischlich sind, bringen sie andere Menschen noch von der Erlösung weg. Und wir Gläubige, wir sollen eben genau das Gegenteil tun und sein. Wir sollen durch unseren heiligen Wandel und durch unser frommes Leben, Wesen und Leben natürlich, Menschen zum Glauben ziehen. Denn heilige und fromme Menschen sind solche, die in der Fülle des Heiligen Geistes leben. Sie sind solche, die eng mit dem Vater und tief im Sohn verwurzelt sind. Und die Frucht solcher vom Heiligen Geist erfüllter, im Sohn lebender und mit dem Vater verbundener Menschen in Heiligkeit und Frömmigkeit ist was? Galater 5 sagt es, diese Frucht ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Mit anderen Worten, heilige und fromme Menschen sind liebende Menschen. Und liebende Menschen sind anziehende Menschen. Sie strahlen Christus aus. Und liebende Menschen sind solche, die andere für Christus gewinnen wollen, weil sie eben voller Liebe sind. Der heiligen Liebe Gottes. Wer wirklich gottesfürchtig und heilig lebt, wird ein lesbarer Brief für Christus sein. Ströme lebendigen Wassers werden von ihm oder ihr fließen und er oder sie wird dazu beitragen, dass sich noch mehr Menschen dem unvergleichlichen Retter Gott zuwenden. Ein Ausleger brachte es wie folgt auf den Punkt. Was tun die Gläubigen, um diese Wiederkehr zu beschleunigen? Ihr frommes Leben, ihre Gebete und ihr Zeugnis tragen dazu bei, andere zur Umkehr zu bewegen. Warum sind so viele doch aus christlichen Familien dann auch am Ende christlich? Warum habe ich mich bekehrt zum Beispiel? Weil ich selber so schlau bin? Nein, durch das Zeugnis meiner Eltern. So geht das immer weiter und unser Herr Jesus gibt da in Matthäus 24, Vers 14 auch eine Bedingung für das Ende. Und es wird gepredigt werden, dies Evangelium vom Reich in der ganzen Welt zum Zeugnis für alle Völker. Und dann wird das Ende kommen. Mit anderen Worten, das Ende kommt, wenn die ganze Welt das Evangelium gehört hat. Ja, wer sind nun die Menschen, die das Evangelium des Reiches Gottes verbreiten? Wer sind die Menschen, die an die äußersten Enden der Erde gehen, die auf alles verzichten, um den Verlorenen zu erzählen, dass das Reich der Himmel für alle offen steht, die an Jesus Christus glauben? Was sind das für Menschen, die die frohe Botschaft verbreiten? Es sind doch in aller Regel heilige und fromme Menschen. Menschen, die erfüllt sind vom Heiligen Geist. Menschen, die die richtigen Anliegen auf dem Herzen tragen. Und solche Menschen beschleunigen durch ihr Verhalten in Tat und Wahrheit die Ankunft des Tages Gottes und die Wiederkunft des Herrn Jesus. Wie gesagt, das heißt nicht, dass jeder genau dasselbe tun muss. Die ursprüngliche Bedeutung von 2. Petrus 3, Vers 11 ist ja in heiligen Verhaltensweisen und frommen Taten in der Mehrzahl. Heiligkeit und Frömmigkeit ist vielfältig und niemals einförmig und langweilig. Was Felix tut, kann Edith nicht tun. Aber Edith kann tun, was Michael nicht tut. Und Michael tut, was Felix und Edith nicht tun können. Und so weiter und so fort. Wir sind verschiedene Glieder mit verschiedenen Aufgaben und verschiedenen Gaben an einem Leib. Wer nicht rausgehen kann, aus welchen Gründen auch immer, kann zum Beispiel beten, dein Reich komme. Ohnehin sind fromme und heilige Menschen immer solche, die vor allen Dingen, wie Paulus sagt, die vor allen Dingen Bitte, Gebet, Fürbitte und Danksagung tun für alle Menschen. Heilige und fromme Menschen, die lieben und beten und mit dem Herrn verbunden sind, wären auch solche, die das jüdische Volk zur Eifersucht reizen könnten. Wir vergleichen dazu Römer 11, Vers 14. Der sechste Schritt zeigt uns also, das heilige Leben und die frommen Taten der Gläubigen führen dazu, dass sich mehr Menschen bekehren. Und damit kommen wir zum siebten und letzten Schritt. Der Herr Jesus kommt wieder, wenn sich die Vollzahl der Nationen bekehrt hat. Denn bedenken Sie das Folgende, wie Römer 11 sagt. Sie können Römer 11 daheim nachlesen. Ganz Israel wird gerettet werden. Aber wann? Laut Römer 11. Wann geschieht das? Dann, wenn sich eben die von Gott gewünschte Vollzahl der Heiden bekehrt hat und ins Heil eingegangen ist. Und das bedeutet jetzt im Umkehrschluss, je heiliger die Lebensführung der Erlösten ist und je frommer das Wesen der Erlösten ist, desto schneller wird durch ihr Zeugnis und durch ihr Dienen und durch ihr Beten diese Fülle der Völker erreicht sein. Und auf diese Weise wird auch ganz Israel desto schneller gerettet werden und wird der Herr desto schneller wiederkommen. In Lukas 14, in den Versen 16 bis 24, erzählt unser Herr Jesus ein Gleichnis über das Reich Gottes. Er vergleicht es mit einem großen Festmahl. Alles ist bereitet, die Tische sind gedeckt. Der Wein ist aufgetischt, die Teller und Schalen quellen über vor feinen Speisen. Doch die, die geladen sind, sie wollen nicht kommen. Sie haben Entschuldigungen und Ausreden, warum sie nicht dabei sein können. Entweder müssen sie sich um ihren Betrieb kümmern, oder um ihre Tiere, oder um ihre Familie. Also schickt der Herr des Festmahls seinen Knecht hinaus auf die Straßen und Gassen der Stadt. Er soll die Armen und Verkrüppelten und Blinden und Lahmen einladen. Der Knecht tut, was der Herr ihm aufgetragen hat, stellt dann aber fest, dass immer noch Raum da ist. Also muss der Knecht weitermachen und sein Herr spricht zu ihm, geh hinaus auf die Landstraßen und an die Zäune und nötige sie hereinzukommen, dass mein Haus voll werde. Solange das Haus noch nicht vollständig gefüllt ist mit Gästen, solange findet das Fest auch nicht statt. Die Botschafter des Herrn müssen so lange einladen, bis jeder Platz am Tisch des Herrn belegt ist. Und darum ist unser großer Gott in seiner unfassbar großen Geduld Barmherzigkeit, Langmut und Liebe immer noch nicht wiedergekommen, denn an seinem Tisch sind noch Plätze frei. Und so lange müssen diejenigen, die zu ihm gehören, hinaus an die Landstraßen und an die Zäune, hinaus auf die Straßen und die Gassen der Stadt gehen und die Menschen einladen. Und sehen Sie, was laut diesem Gleichnis das für Menschen sind, die eingeladen werden sollen. Oder wie es auch Paulus in 1. Korinther 1, Vers 18 über die Auserwählten sagt. Also 1, Vers 18 fortfolgende. Es sind nicht die Mächtigen und die Vornehmen und die Großartigen, sondern die Schwachen und diejenigen, die nichts vor der Welt zählen. Das sind Menschen, um es auf heute anzuwenden, die ihr Leben nicht im Griff haben. Es sind solche, die am Rande der Gesellschaft stehen. Menschen, die von Süchten und Bindungen vielleicht versklavt sind. Es sind die Einsamen, die Armen, die Unbedeuteten, die nichts zum Fortbestand der Zivilisation beitragen. Oder wie Hartmut Jäger letzten Sonntag gesagt haben, nichts zum Bruttosozialprodukt beitragen. Oder, wenn ich ganz aktuell sein darf, und werden Sie jetzt nicht böse und schreiben Sie lange E-Mails, damit sind auch Flüchtlinge gemeint. Und Ausländer, die sich unserer Kultur nicht anpassen können. Es sind solche, die in unserer hochmodernen Leistungsgesellschaft durchs Raster fallen und um die der normale Mensch einen Bogen schlagen würde. Die sollen wir einladen, nicht beschimpfen. Und wer hat ein Herz für solche Menschen? Wer hat ein Herz für die Verachteten dieser Welt? Wer hat ein Herz für seinen schimpfenden Nachbar? Wer hat ein Herz für seine vielleicht ungläubige Familie, die einem immer auf den Keks geht? Wer hat ein Herz für die, die verloren gehen? Das sind doch nur die Menschen, die wirklich in heiligem und frommen Wandel für ihren Herrn leben. Das sind Menschen, die ihren Herrn wirklich lieben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt. Das sind Menschen, die vom Heiligen Geist erfüllt und von göttlicher Liebe erfüllt sind. Ja, wer kann die Völker für Christus gewinnen? Oberflächliche Christen, die sich nur um sich selbst drehen? Oder heilige Christen, die sich um ihren Herrn drehen? Geliebte, die Antwort auf diese Frage liegt doch auf der Hand. Diese Welt wird immer hoffnungsloser, orientierungsloser und unsicherer. Gleichzeitig nehmen Materialismus, Oberflächlichkeit und Vergnügungssucht zu. Unsere Gesellschaft taumelt, sie ist überfordert. Sie steht am Rande des Abgrunds, so scheint es. Und gerade in solch dunklen Tagen sollte doch die Gemeinde des lebendigen Gottes, der Leib Christi und der Tempel des Heiligen Geistes umso heller leuchten in Heiligkeit und Gottesfurcht. Denn Heiligkeit ist die Zierde deines Hauses, Herr, für alle Zeit. So war es im Anfang, so ist es jetzt und immer da und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Ohne Frieden und ohne Heiligkeit wird niemand den Herrn sehen. Und so zeigt und bestätigt unser siebter Schritt, der Herr Jesus kommt wieder, wenn sich die Vollzahl der Nationen bekehrt hat. Und sie bekehren sich durch unser Zeugnis. Und sie bekehren sich nicht durch Mangel an Zeugnis. In den Versen 12, 13 und 14 von 2. Petrus Kapitel 3 kommt dreimal das Wort warten oder erwarten vor. Wir warten auf das Kommen des Tages Gottes. Wir warten auf einen neuen Himmel und eine neue Erde. Wir warten auf die neue Welt Gottes, in der nur Gerechtigkeit und Friede regiert. Beginnend im tausendjährigen Reich und gipfelnd in der Ewigkeit. Und dieses Warten auf den Herrn kann uns auch in all unserer Schwachheit anspornen. Und damit möchte ich zum Schlussfazit kommen. Die Erwartung der Wiederkunft des Herrn Jesus spornt Gläubige zu einem heiligen Wandel und zu einem frommen Leben an. Wenn wir nämlich die Wiederkunft unseres großen Gottes und Heilandes Jesus Christus jederzeit vor Augen halten und sein kommendes Reich, seine kommende neue Welt, dann werden wir auch dafür leben wollen. Wir warten auf den König der Herrlichkeit, der Tag und Nacht mit dem Ruf des Heilig, Heilig, Heilig von den Seraphim besungen, von den Cherubim verherrlicht und von jeder himmlischen Macht angebetet wird. Wir warten auf den Tag, an dem sich der Himmel öffnet und der König aller Könige und Herr aller Herren offenbar wird und alle seine Heiligen mit ihm, seine unzählbaren himmlischen Herrscharen, seine Erzengel, seine Myriaden von Engeln, die Cherubim und die Seraphim, ja die ganze strahlende Schar der ewigen Herrlichkeit. Wir warten auf den glorreichen Tag, an dem der Vater seine Hütte bei den Menschen aufrichtet und bei ihnen wohnen wird, der Sohn sich auf den Thron seiner Herrlichkeit setzt und der Geist die neue Welt erfüllt, gleich wie die Wasser den Meeresgrund bedecken. Und wenn unser Herz auf diesen Tag der Offenbarung ausgerichtet ist, dann wollen wir doch auch bemüht sein, vor unserem dreieinen Gott unbefleckt und untadelig im Frieden gefunden zu werden. Das ist natürlich keine moderne Botschaft. Aber es kann eine elektrisierende sein, wenn wir richtig darüber nachdenken. Wir können durch unser Leben, durch unsere Prioritätensetzung, durch unsere Gebete, durch unsere Taten die Wiederkunft unseres geliebten Herrn und Heilandes Jesus Christus beschleunigen. Unser Herr lässt uns auf diese Weise teilhaben an seiner Herrlichkeit. Darum lasst uns diesem erhabenen Ziel unserer Hoffnung entgegeneilen. Lasst uns Gott in unserem Leib verherrlichen, wie auch Paulus sagte. Ja, mögen wir vom Mitternachtsruf doch als solche bekannt sein, die Sehnsucht nach ihrem Herrn haben und deshalb alles tun, um seine Ankunft zu beschleunigen und dieser entgegenzueilen. Eine wichtige Rolle spielte in der jüdischen Endzeiterwartung zur Zeit der Apostel Habakuk 2, Vers 3. Dort heißt es, denn die Vision gilt erst für die festgesetzte Zeit. Und sie strebt auf das Ende hin und lügt nicht. Wenn sie sich verzögert, warte darauf, denn kommen wird sie, sie wird nicht ausbleiben. Das heißt, Gott wird kommen, selbst wenn wir meinen, er verzögere sich. Und darum kann es sich nur lohnen, die Priorität richtig zu setzen, auf ihn zu warten und für ihn zu leben. Denn diese Zeit hier auf Erden ist nicht einmal wie ein Tropfen Wasser im Ozean und wie ein Körnlein Sand im Vergleich mit der Ewigkeit, die uns erwartet. Das Fazit dieser Botschaft zeigt uns also, die Erwartung der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus spornt Gläubige zu einem heiligen und frommen Leben an. Der Ruf um Mitternacht ertönt und er wird je länger, je dringender. Schauen Sie nur nach Israel. Der Bräutigam kommt, geht aus ihm entgegen. Und er spricht, der dies bezeugt, ja, ich komme bald. Und unsere Reaktion in Tat und Wahrheit kann doch nur dem letzten Gebet der Bibel entsprechen. Amen. Komm, Herr Jesus. Und wie Paulus so eindringlich ausruft, und das sind harte Worte, wenn man darüber nachdenkt, wenn jemand den Herrn nicht lieb hat, der sei verflucht. Maranatha, unser Herr, komm. Und natürlich, wie unser Herr Jesus selbst uns zu beten gelehrt hat, und damit möchte ich schließen, unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Amen. Ich möchte beten. Vater im Himmel, in Jesu Namen danke ich dir für dein Wort. Ich danke dir für deine überaus große Barmherzigkeit und Geduld, dass du wartest mit dem Gericht, weil du noch mehr Menschen retten willst. Aber Herr, ich bitte dich, schenk es doch durch deinen Heiligen Geist in unseren Herzen, auch in meinem Herzen, dass wir immer mehr dieses Verlangen nach dir und deiner Erscheinung haben und dieses Verlangen haben, in Gottesfurcht und Heiligkeit vor dir zu leben und andere zu dieser unvergleichlichen Herrlichkeit einzuladen, damit du bald kommst, damit dein Volk Israel bald erlöst wird, Herr. Schenk es durch deine Gnade. Geh du voran auch in diese kommende Woche. Segne und behüte uns nach dem Reichtum deiner Barmherzigkeit. Ich danke dir dafür. Amen.